Sehr geehrte Frau Hubner, lieber Meinhard, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke, dass Sie mich so früh aus dem Bett schmeißen und zu diesem Vortrag hier einladen. Wir versuchen uns ein bisschen, oder ich möchte versuchen, Ihnen ein bisschen zu helfen, uns zu verstehen. Die Frage an Sie, Sie sind alle ausgebildet in radiologischer Bildbetrachtung, wo ist denn das Bronchuskarzinom? Also, die meisten von Ihnen werden sagen, so. Sie haben auch völlig recht, wir sehen hier einen Rundherd, der scharf begrenzt ist, ein Bronchuskarzinom. Und wenn die Sache so einfach ist, worüber rede ich dann eigentlich? Und Sie werden natürlich auch nach dem Floriani-Prinzip zustimmen, dass man den Radiologen die Honorare kürzen sollte im Rahmen der knappen finanziellen Möglichkeiten der Gebietskrankenkasse. Wenn das doch alles so einfach ist und die nur ein bisschen hinschauen und wir wissen schon alles. Wo sind denn da die beiden Bronchuskarzinome, wäre meine nächste Frage an Sie. Nun, Sie werden sehen, so einfach ist die Geschichte offensichtlich nicht. Das eine verbirgt sich offenbar typischerweise hier zwischen dem Ansatz der ersten Rippe und der Clavicula. Und das zweite ist genauso gemein und verbirgt sich hinter dem rechten Hilus. Was lernen wir aus diesen Dingen? Einerseits, so einfach ist die Geschichte doch nicht. Und auf der anderen Seite, wir brauchen wahrscheinlich auch bessere Methoden. Die Möglichkeiten sozusagen des Zufallsbefundes eines pulmonalen Rundherdes hinsichtlich der Dignität abzuschätzen, sind seit vielen Jahrzehnten entwickelt worden von den altvorderen Radiologen. Und Sie wissen, dass Form und Begrenzung, aber auch zum Beispiel manche Verkalkungsmuster uns helfen können, zwischen gutartig und bösartig zu unterscheiden. Und vor allem die unscharfe Begrenzung, wie Sie es hier in der Computertomographie sehen, sind natürlich klassische Zeichen und auch ein zuführender Bronchus für einen malignen Prozess. Trotzdem sind unsere Möglichkeiten limitiert. Auch die Beurteilung der Verkalkungen, typische popcornartige, gutartige Verkalkungen im Gegensatz zu malignen Verkalkungsmustern sind durchaus eine Limitation der Technik, die uns hier mit dem Lungenröntgen, das auch zweifellos 2007 die erste Form der bildgebenden Diagnostik ist, aber mit Einschränkung zu betrachten ist. Warum eigentlich? Wir wissen, wir sehen in der Computertomographie deutlich mehr Rundherde als im konventionellen Thoraxröntgen. Wir wissen, und so gut können wir gar nicht sein, wir übersehen Befunde, die einem Bronchuskarzinom im Lungenröntgen entsprechen können. Wir haben Probleme, die Verkalkungen einzuordnen, und wir wissen, dass wir falsch positive und falsch negative Befunde abliefern. Aber die Empfehlungen sind ziemlich klar. Die Primärdiagnostik bei Zufallsbefund oder bei klinischem Verdacht ist zweifellos das Lungenröntgen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, fordern Sie die Patienten auf, so ähnlich wie den Reisepass, auch Ihre Röntgenbilder nicht wegzuschmeißen. Denn eine Größenkonstanz über 2 Jahre bei einem pulmonalen Rundherd ist mit höchster Wahrscheinlichkeit, Ausnahmen bestätigen diese Regel, ein benigner Befund, der keiner weiteren Abklärung bedarf. Eine benigne Verkalkung schließt ebenfalls, typischerweise im Falle eines Hämatoms oder eines Granuloms, eine maligne Erkrankung aus. Aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, jeder nicht verkalkte Rundherd, der neu aufgetreten ist oder wo wir nicht wissen, wann er entstanden ist, sollte mittels einer Computertomographie weiter abgeklärt werden. Also ein solches Beispiel, wie wir sehen, leider schon bei symptomatischen Patienten, Professor Kneusler hat das schon gesagt, wenn Schmerzen eintreten durch das Einwachsen des Tumors in den oberen Sulcus, wenn es eine ausgedehnte Atelektase oder Teilatelektase gibt oder eine komplette Atelektase, wie Sie es hier sehen, dann haben wir es mit symptomatischen Patienten zu tun, die eben diese charakteristischen und ihnen vermutlich bekannten Thoraxröntgenbilder zeigen. Das heißt, wenn wir die letzten Empfehlungen aus dem Jahr 2007 hernehmen, Patienten, bei denen Sie einen Verdacht haben oder wo es einen Zufallsbefund eines Rundherz gibt, ist der nächste Schritt die Durchführung einer Computertomographie des Thorax, sinnvollerweise unter Miteinschließen der Leber, Sie haben schon gehört, der Ort der Metastasierung und der Nebennieren ebenfalls ein häufiger Ort der Metastasierung. Das ist sozusagen eine ernstzunehmende Empfehlung. Wenn Sie also jetzt die Computertomographie veranlassen und der Patient hat eine Verschattung oder eine Infiltration oder einen Rundherd, so müssen Sie bitte aber auch die Konsequenzen daraus ziehen. Es macht wenig Sinn, herzzerreißende Verlaufsuntersuchungen, Kontrollen anzuschließen, und wir müssen heute davon ausgehen, dass ein Rundherd, der mehr als 8 mm im Durchmesser hat, als nächster Schritt entweder engmaschig kontrolliert werden sollte oder bei einer Größe ab 1 cm einer dringenden histologischen oder zytologischen Abklärung bedarf, damit wir verhindern können, dass wir das Wachstum eines Bronchuskarzinoms beobachten und zuschauen, wie der Patient möglicherweise in ein inoperables, nicht mehr kuratives Tumorstadium eintritt. Wenn wir die Diagnose gestellt haben oder die Verdachtsdiagnose haben, ist die nächste Aufgabe der bildgebenden Diagnostik, das Tumorstadium richtig festzuhalten. Und hier hat sich in den letzten Jahren, und das ist eine Entwicklung, die irgendwie Freude macht zu beobachten, ein ziemlicher Paradigmenwechsel eingestellt. Nämlich, während wir früher den Job hatten, wir wollen sicher sein, wer nicht zur Operation geht. Das heißt, wir stellen das nicht operable, nicht kurative Stadium dar. So sind wir jetzt der Meinung, wir beschäftigen uns besser damit, genau den in einem interdisziplinären Team die Aussagen zu treffen, die uns ermöglichen, von den Patienten zu sprechen, die sicher zu einer kurativ der Therapie, also zu einer kurativ sinnvollen Operation schreiten. Das ist ein ganz ein wichtiger Ansatz, der sich hier geändert hat. Die radiologische Diagnose, habe ich schon Ihnen gesagt, basiert auf diesen Modalitäten und das Staging ist heute ein multimodales Vorgehen. Ich werde Ihnen gleich sagen, dass die rezenten Empfehlungen aus dem Jahr 2007 auch in diese Gruppe fallen, wo wir nicht nur CT, sondern auch MR, Ultraschall und in letzter Geschichte ganz besonders die multimodale Bildgebung PET und PET in Kombination mit Computertomographie einsetzen müssen, um eben nachzuschauen, wie vermeiden wir sinnlose Operationen, welcher Patient kann kurativ vom Chirurgen geheilt werden. An der Stadieneinteilung, die aus dem Jahr 1997 stammt, hat sich in den letzten Jahren nichts geändert. Wir erwarten in den nächsten Jahren hier eine Änderung, vor allem des TNM-Systems. Und es unterscheidet hier vor allem das N2- und N3-Stadium und das T4-Stadium zwischen 3a und 3b, was mit allen Grenzen, die es hier gibt und die hier fallen, in aller Regel die Grenze zwischen potenziell kurativer chirurgischer Therapie und nicht kurativer palliativer Therapie bietet. Aber diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Wir betrachten einen T1-Tumor als einen Tumor, der sozusagen der Definition des Rundherdes entspringt. Er ist kleiner als 3 cm und wir wissen, dass immerhin in 5-20% auch bei diesen Tumoren kleine positive mediastinale oder hiliäre Lymphknoten gefunden werden. Das ist so ein kleines Beispiel dazu. Wir wissen aber, und das ist ein wichtiger Punkt, dass auch bei kleinen Tumoren ein klassisches T1-Karzinom im Oberlappen mit einer suspekten Lymphknotenmetastase, aber wenn Sie ein bisschen weiter unten schauen, eine Osteolyse des Wirbelkörpers, also das Tumorstadium dieses Patienten ist sicherlich selten, aber doch T1, N1, M1, also wo mit einem Schritt des Stagings eigentlich das weitere Schicksal und das weitere Therapievorgehen des Patienten entschieden worden ist. Wir wissen, dass mit allen Problemen, die wir haben, das T-Stadium exakt zu definieren, die Vortestwahrscheinlichkeit für positive hiliäre und mediastinale Lymphknoten selbstverständlich zunimmt. Und wir haben heute, und ich möchte das auch jetzt nicht extensiv behandeln, mit moderner Multidetektor-CT, aber mit moderner MR, wir beschäftigen uns mit beiden Dingen seit mehreren Jahren, wirklich sehr gute Methoden, um exakt eine Vorhersage zu bieten, dass dieser Tumor hier offensichtlich doch die Knochen infiltriert und in die Thoraxwand einwächst, das ist ganz klar. Und wenn man liebevoll MR betreibt, dann kann man das auch sehen. Und ich glaube, Sie werden nicht daran zweifeln, dass dieser Tumor bereits die Thoraxwand infiltriert hat und letztendlich hier zumindest 3 Rippen resiziert werden müssen und ein Teil der Thoraxwand, um hier einen kurativen Ansatz zu bieten. Trotzdem sind wir, was mediastinale, teilweise aber auch Thoraxwand betrifft, nicht wirklich gut und stehen in interdisziplinären Tumorkonferenzen immer wieder am Limit unserer Technik, indem wir nicht sagen können, wir glauben, dass der Tumor hier vitale Strukturen, vor allem Arterien und Pulmonalarterien oder Venen infiltriert. Wir wissen es oft nicht und Sie sehen hier, dass sowohl für moderne CT als auch MR hier durchaus unterschiedliche Ergebnisse zu finden sind. Wenn alles klar ist, wie in diesen Fällen ein ausgedehnter Tumor oder hier ein Tumor, der hier aus dem Thorax hinaufwächst in den Halsbereich, dann ist es ganz klar, dass mit einem Bild sozusagen die Tumorausdehnung erfasst werden kann, sinnvollerweise hier auch mit dem Erkennen der assoziierten Pulmonalembolie, aber es ist nicht immer so einfach. Und wir wissen, und es kommt im Jahr 2009 ein neues Staging-System auf uns zu, wir wissen auch unter Ausnutzung des uns gut bekannten TNM-Systems oft nicht, wie wir Patienten klassifizieren sollen. Schauen Sie sich diese CT an. Ein Rundherd hier, ein zweiter Rundherd auf der linken Seite, ein dritter Rundherd im rechten Unterlappen und der Patient hat einen vierten Rundherd im Unterlappen. Was bedeutet das jetzt? Alle diese Rundherde haben nach CT-Kriterien eine hohe Vortestwahrscheinlichkeit für Malignität. Ist das jetzt nach dem TNM-Staging ein T4-Tumor mit unterschiedlichem Lappenbefall, nachdem wir dem Patienten eigentlich keine kurative Therapie bieten können? Oder ist das ein Tumor, den wir als 3x T1, möglicherweise sogar 4x T1 betrachten müssen, der gar keine Lymphknoten hat und eigentlich, wenn man alle 3 resiziert, eine gute Prognose hat? Sie sehen die Limitationen und daher wird es, ich glaube, auch im Jahr 2009 ist das zu erwarten, ein neues und verbessertes TNM-System geben. Die Lymphknoten, haben Sie schon gehört, sind ein Ort der Metastasierung, die es unbedingt prätherapeutisch abzuklären sind. Und auch hier ist die Einteilung aus dem Jahr 1997 nach Mountain, an die man sich eigentlich listigerweise und streng zu halten hat. Wir wissen, dass mit der Größe des Primärtumors die Wahrscheinlichkeit der hilären und mediastinalen Lymphadenopathie zunimmt. Wir haben allerdings als Radiologen, und das gilt für CT und MR, mit der Größe des Lymphknotens, wir messen hier den Querdurchmesser und sagen, mehr als 1 Zentimeter ist wahrscheinlich maligne, ein sehr insensitives und ein sehr unspezifisches Verfahren in unseren Händen. Das ist natürlich klar, wenn wir hier so ausgedehnte Lymphknotenpakete sehen, hier im aortopulmonalen Fenster, jeder sagt, naja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das eine positive Lymphadenopathie sein. Aber wir sind nicht sehr gut. Ein wichtiger Punkt, und ich freue mich, dass der Meinert so einen Fall ausgewählt hat, ist aber nach unserer Meinung die Mituntersuchung der Halslymphknoten und der supraklavikulären Lymphknoten im Rahmen des Stagings durch Sonographie. Die palpierenden Hände sind nicht so gut wie ein hochauflösender Schallkopf. Und wir haben in einer prospektiven Studie hier doch eine sehr hohe Gruppe von Patienten untersucht und sind draufgekommen, dass ungefähr ein Viertel der Patienten nicht palpable pathologische Lymphknoten hat. Und hier stellt, und der Meinert hat das auch schön demonstriert, die Biopsie Ultraschall gezielt oder bei tastbarem Befund auch durchaus durch den tastenden Finger geleitet, eine sinnvolle Methode da, um wenig invasiv nicht nur die Diagnose, sondern eigentlich auch das Tumorstadium sowohl beim Kleinzeller als auch beim Nicht-Kleinzeller zu definieren. Da die CT und auch die MR nicht so gut sind zum Lymphknotenstaging, hat sich in den letzten Jahren die FDG-PET, also die Positronen-Emissionstomographie mit einem radioaktiven Marker, der Glucose entspricht, als eine sehr tolle Methode herausgestellt, um ein mediastinales und auch ein Fernmetastasen-Staging durchzuführen. Sie sehen an dieser Arbeit aus dem Jahr 2003, das ist eine sogenannte ROC-Kurve und die optimale diagnostische Test wäre hier oben mit dieser Kurve, dass die CT da liegt und die PET deutlich besser ist in dieser multizentrischen Übersichtsarbeit. Und Sie sehen, wenn ich Ihnen die Daten aus der neuesten Empfehlung habe, es hat sich daran nichts geändert. Die Größe ist hier kein gutes Maß, der Glukosestoffwechsel offenbar ein besseres Maß, sodass die Überlegenheit der PET im Rahmen des mediastinalen Lymphknotenstagings auch 2007 selbstverständlich die Gültigkeit hat. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich hier mit dem endobronchialen oder endogastrointestinalen Ultraschall auch eine zusätzliche Methode zur Verfügung steht, die gut ist, aber leider nicht sehr oft verfügbar, aber dass die PET der Computertomographie eindeutig überlegen ist. Und offensichtlich spielt hier, wenn es um die Spezifität geht, die Lymphknotengröße eine Rolle. Wir können bei kleinen Lymphknoten nicht ausschließen, dass sie befallen sind. Der PET hat auch ein Problem der räumlichen Auflösung. Mit Ultraschall sind wir ein bisschen besser. Und wir haben aber sozusagen keine super Methode zur Verfügung, sodass immer noch im klinischen Alltag einer interdisziplinären Tumorbesprechung und einer Fallanalyse die Mediastinoskopie einen relativ fixen Stellenwert hat. Ein wichtiger Punkt ist, und das ist zweifellos Gegenwart und auch die nahe Zukunft, die Fusion funktioneller bildgebender Daten wie der FDG-PET mit Daten aus CT und in naher Zukunft sicherlich auch MR. Ich möchte Ihnen das an einem feinen Beispiel demonstrieren. Ein Patient hat einen Tumor im linken Oberlappen und einen Rundherd nahe dem linken Hilus. Und dieser Herd ist sozusagen bereits verifiziert durch eine Bronchoskopie als Adenokarzinom. Wir wissen aber nicht, was das ist und wir wissen auch nicht, was das hier unten ist. Radiologisch haben wir das einfach als postentzündliche streifige Residuen interpretiert. Wenn wir diesem Patienten sozusagen jetzt einen PET-Datensatz geben, sehen wir, dass dieser Knoten hier oben nicht positiv ist, keine vermehrte Glukosespeicherung hat, sehr wohl dieser Knoten hier, aber hier, das, was uns nicht wundert, aber was auffallend war, Sie können es nicht wirklich erkennen, war eine Mehraktivität auch in diesem Bereich und das hat dazu geführt, dass diese von uns als postentzündlich streifige Residuen gewerteten Veränderungen biopsiert wurden und einem weiteren Adenokarzinom entsprochen haben. Der Vorteil sozusagen der FDG-PET, der heute klar ist, ist, wir vermeiden unnötige Operationen und wir verbessern das Staging des einzelnen Patienten. Und das hat auch seinen Niederschlag gefunden, indem in den gängigen und rezenten Empfehlungen jetzt aus dem Herbst 2007 ganz klar klar definiert ist, dass auch ein Patient mit einem 1A-Tumorstadium, also mit einem kleinen Rundherd der Lunge, nach Standardkriterien ohne jegliche Form der Metastasierung überlegt werden sollte, should be considered, steht hier, eine PET durchzuführen, dass aber eindeutig ist, dass Patienten in einem Stadium 1B, 3B, bei denen sollte 1B ist die Empfehlung hier, eine PET durchgeführt werden, sinnvollerweise heute eben Infusion mit Computertomographie zur exakten Lokalisation einer funktionellen Mehraktivität. Allerdings, das ist eine unspezifische Methode und wir müssen uns klar darüber sein, dass ein positiver PET-Befund eines mediastinalen Lymphknotens nicht notabene heißt, dass das eine Metastase ist, sondern das kann auch eine granulomatöse Entzündung sein. Es ist daher die Abklärung, das heißt die histologische oder zytologische Evaluierung dieser PET-positiven Befunde zu fordern. Das heißt, die noch im Jahr 2003 geäußerte Meinung, wir müssen eigentlich gar nicht schauen, was ein Patient ohne Symptome bietet, ob der Fernmetastasen hat oder nicht. Das hat sich durch die PET-FDG sehr geändert, weil wir wissen, dass der Einsatz dieser Methode fast in allen Tumorstadien zu einem doch Prozentsatz zwischen 11 in anderen Angaben bis 40% zu einer Änderung des therapeutischen Vorgehens führt. Und das hat auch einen Einfluss auf die Diagnose von möglichen Metastasen. Professor Kneusel hat Ihnen schon gesagt, wo da die Feinde sitzen, in der Leber zum Diagnosezeitpunkt, aber vor allem in den Nebennieren, in den Knochen und im Hirn. Und das spiegelt sich natürlich ganz klar auch in der klinischen alltäglichen Tätigkeit wider. Und Sie sehen, unsere Feinde sind in allen diesen Organsystemen und Organen andere Veränderungen, oft benigne, harmlose, wie Zysten und Hämangiomen in der Leber, die uns das Leben als Radiologen hier schwer machen, sodass wir immer wieder doch subtile Methoden einsetzen müssen, um Metastasen zu finden, beziehungsweise sie von benignen Läsionen unterscheiden zu können. Es ist heute ganz klar und evident, dass die MR mehr und eindeutiger Metastasen zeigt als die Computertomographie. Wir haben das jetzt auch glasklar in einer prospektiven Studie, wo das ein Teilbereich gewesen ist, nachweisen können. Das war aber nicht wirklich überraschend. Und wir wissen auch, dass gerade das Hirn, das, wie Sie hier sitzen, hier einen tollen Glukosestoffwechsel bietet, ungeeignet ist, um mit PET untersucht zu werden. Hoher Glukosestoffwechsel in der Metastase, in einem Organ mit einem hohen Glukosestoffwechsel als Hintergrund, das gibt keinen sehr guten Kontrast zwischen Gut und Böse. Auf der anderen Seite wird in den rezenten Leitlinien gefordert, dass wir doch den symptomatischen Patienten untersuchen sollten. Das heißt, wir sollten durch eine engmaschige klinische Untersuchung Hinweise finden, und auch das haben Sie im ersten Vortrag gehört, welcher Patient denn möglicherweise eine Metastasierung aufweist. Und dann geht es darum, was machen wir denn, wenn wir klinisch Hinweise dafür gefunden haben? Und da ist jetzt schon ein Paradigmenwechsel eingetreten. Hier wird schon gefordert, wir sollen weiter nachschauen, ob an diesen Organsystemen, an diesen Laberwerten, die Hinweise bieten für zum Beispiel eine Lebermetastase. Hier müssen wir nachschauen, was ist dort los, entweder durch CT, durch MR, durch eine sogenannte Ganzkörper-PET oder eine Ganzkörper-MR, aber auch, und das ist ein wichtiger Schritt in dieser Empfehlung Nummer 9, dann, wenn es sozusagen ans Eingemachte für den Patienten geht, ist das ein Kandidat für eine kurative Therapie, eine kurative chirurgische Therapie oder nicht, dann müssen wir wirklich alles in die Waagschale werfen, um nachzuschauen und auszuschließen, ob dieser Patient Fernmetastasen hat, die einen kurativen Ansatz ausschließen oder eben in diesen Ansatz hineingenommen werden müssen. Das heißt, der Patient, wo es um die Entscheidung 3a und 3b geht, das ist einer, wo alles aufgeboten wird, nämlich ein MR, möglicherweise eine PET, aber auch eine Untersuchung, die Ganzkörper-MR heißt, um nachzuschauen, wo wirklich Metastasen sind oder sie ausschließen zu können. Und das ist aus dem Otto-Wagner-Spital eine so eine Ganzkörper-MR-Untersuchung. Und Sie sehen, das ist eine sehr nette Methode, wo man nicht hier zweifelsfrei die Lebermetastasen und den Primärtumor feststellen kann, sondern wir wissen heute, dass das eine tolle Untersuchung ist, um zum Beispiel gleich in einem Aufwaschen einer halbstündigen Untersuchung Hirnmetastasen zu verifizieren oder wie bei anderen Patienten klinisch okkulte Metastasen im Skelettsystem hier ganz diskret, hier durchaus ausgeprägt nachweisen zu können. Also, es geht so in die Richtung, wir schauen nach, wir müssen exakt stagen, wir müssen moderne Methoden wie FDG, PET in Kombination mit CT, aber auch Ganzkörper, MR im bestimmten Tumorstadium einzuschließen, mit dem Hintergrund, wir wollen nicht, dass ein Patient operiert wird, der bereits Metastasen hat, die wir vielleicht prätherapeutisch nicht feststellen konnten. Und die letzte Aufgabe, und damit bin ich eigentlich am Ende, ist, wir helfen zusammen, zu einer Gewebediagnose zu kommen, nachzuschauen, ob diese Verdachtsdiagnose wirklich ein Tumor ist, ein Krebsgewebe ist. Und hier sozusagen neben der Standardmethode der Bronchoskopie stellen eben CT- oder ultraschallgezielte Biopsieverfahren wichtige Methoden dar, wobei neben der Standardmethode der Bronchoskopie Herde, die bei der ersten Bronchoskopie nicht erreicht werden konnten, weil sie so weit in der Peripherie liegen oder kleiner sind, durch CT in aller Regel immer erreicht werden können. Oder, und ein wichtiger Punkt, ich weise Sie noch einmal darauf hin, nachzuschauen, wo wirklich hier Lymphknotenmetastasen vorliegen durch hochauflösende Sonographie und diese auch feingeweblich abzuklären. Wir haben durch CT-Fluoroskopie eine Methode, die es uns erlaubt, fast jeden Rundherd wenig invasiv zu erreichen. Ich bin daher am Ende, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich wollte Ihnen die Botschaft mitgeben, dass die bildgebende Diagnostik hier einen wichtigen Standpunkt hat, dass das Lungenröntgen gut ist und dass man es aufheben sollte, dass wir aber einen Paradigmenwechsel erleben im Staging der Patienten, wo es darum geht, wirklich exakt nachzuschauen, wer ist ein Kandidat für einen kurativen Therapieansatz, wer ist ein Kandidat für einen interdisziplinären palliativen Therapieansatz. Das ist ein wichtiger Punkt, um den es heute geht. Herzlichen Dank.